Wir waren ein paar Wochen jetzt unterwegs und es ist echt schön, wieder hier zu sein. Das erquickt die Seele und ich freue mich auch, dass viele von euch wieder da sind. Manche übergeben vielleicht noch den Staffelstab und gehen jetzt erst. Ist okay. Genau. Wir wollen anknüpfen in Matthäus Kapitel 10. Bevor wir das aber tun, wollen wir den Herrn um seinen Beistand bitten, damit wir imstande sind, das Wort zu verstehen, aufzunehmen, zu begreifen. Ich lade euch ein, lasst uns beten. Steht doch gerne auf. Wird so lange sitzen jetzt. Vater im Himmel, danke dir dafür, dass du uns Raum schenkst, dass du uns Zeit schenkst, dass du uns jede Gelegenheit schenkst, uns zu versammeln. Wir sind die Versammlung, wir sind die Herausgerufenen aus der Welt und du tust es immer wieder und auch heute Morgen hast du uns herausgerufen aus dem Alltag, aus dieser Weltzeit, damit wir diese Gemeinschaft miteinander pflegen, dass wir auch dir Ehre und Lob bringen, uns ausrichten auf dich und dass wir dein Wort zur Hand nehmen, lesen, begreifen, verwandelt werden durch die Veränderung unseres Denkens. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du das heute schenkst und dass du das heute bewirkst, dass wir das lernen dürfen aus diesem Text in Matthäus 10. Schenk, dass wir begreifen dürfen, dass es nicht etwas ist, was fern ist von uns, was vor vielen tausend Jahren geschehen ist, sondern etwas, was du geschehen hast lassen, aber um etwas uns zu lehren, um uns etwas beizubringen. Lass uns diese Lektion heute nicht verpassen. Wir bitten dich um deinen Beistand, weil du ja weißt, wie schwach wir sind, angefangen von mir bis zu den anderen, die hören sollen. Schenk du, Herr, schenk du deine Gnade. Amen. Amen. Ich möchte gerne lesen Matthäus 10, Vers 1 bis 4. Schlagt doch eine Bibel auf, wenn ihr sie habt. Wer keine mitgenommen hat, kann auch mitlesen. Das wird, glaube ich, gleich eingeblendet. Matthäus 10. Und es ist ein Text, der ist so reich und so voll. Für uns scheint es manchmal mehr wie eine Klassenliste zu sein. Eine Aufzählung von Namen. Ich weiß nicht, so Listen. Begeistern euch so Listen? Nicht alle, gell? Es sind halt einfach Namen. Aber da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin. Und selbst heute werden wir den Abschnitt nicht fertig machen, obwohl wir schon zweimal uns den angeschaut haben. Und ich weiß noch nicht, ob wir es nächstes Mal schaffen. Mal gucken. Matthäus 10, Vers 1 bis 4. Und als er, nämlich Jesus, seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben oder sie hinauszuwerfen und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas, und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, den auch überlieferte. Was haben wir uns bisher angeschaut? Wir haben den Fokus zuerst auf Vers 1 gerichtet und haben gesehen, wir können eigentlich die Bedeutung von dem, was hier geschieht, gar nicht überschätzen. Das ist so gewaltig, was hier passiert. Jesus geht her und aus der Menge der ganzen Jünger, zählt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und wo bleibt er stehen? Bei 12. Denn das ist so spannend und so bedeutend vor dem Hintergrund des Alten Testamentes, wo wir ein zwölfstämmiges Volk haben, das Gottes Volk gewesen ist. Und jetzt beruft Jesus, der das Reich Gottes gebracht hat, der mit ihm es angebrochen ist, gründet ein neues Volk mit 12 Aposteln. nicht zu unterschätzen die Bedeutung dessen. Er beruft diese 12 als Säulen der Gemeinde, als Grundpfeiler, mit denen er seine Gemeinde bauen wird. Das, was wir jetzt hier in der Hand halten, das Neue Testament, auf wen geht es zurück? Auf diese 12. Auf diese 12. So, also wir können es kaum unterschätzen von der Bedeutung, was hier geschehen ist. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr das verpasst habt, dann vertieft euch noch einmal damit. Wir haben ja jede Gelegenheit heute dazu. Kommt entweder zu mir, hört es nach. Übrigens gibt jetzt die Möglichkeit sogar, viele Aufnahmen sind jetzt per MP3 sogar bei uns verfügbar auf der Homepage. Super. Habe ich schon genutzt, um meinen Rückstand aus dem Urlaub aufzuholen. Empfehle ich euch. Und dann haben wir weiter geschaut und betrachtet. Dann haben wir uns mit so schwierigen Fragen auch befasst. Wir haben gesagt, okay, wie ist es mit der Schrift? Können die nicht richtig zählen? Oder weil 12, ja? Waren es 12? Es waren zuerst 12, dann waren es 11 kurz mal. Dann waren es wieder 12 und dann waren es auf einmal 13. Ja, so mit der Frage haben wir uns dann befasst. Ihr wisst, Apostel Paulus, ja, kam nachträglich, sagt er, wie eine unzeitige Geburt kam er noch dazu. Wir haben gefragt, was hat es mit all diesen Fragen auf sich? Ja, das haben wir uns letztes Mal betrachtet. Und dann haben wir uns gleichzeitig auch noch ein bisschen geschaut hier, wie das hier angeordnet ist. Allein in der Anordnung, der Aufzählung dieser Namen erkennen wir etwas Herrliches, nämlich, dass Gott Ordnung liebt, dass er ein Gott der Ordnung ist. Er würfelt die nicht einfach irgendwie zusammen als einen Haufen, sondern da ist Struktur drin, da ist Ordnung drin. Wie schon der Tempel im Alten Testament von Ordnung geprägt war, so sehen wir das auch hier durchscheinen, durchschimmern. Wir sehen etwas von der Herrlichkeit des Tempels, des heiligen Tempels Gottes. Wunderschön, wunderschön. Jetzt aber will ich noch mal ein bisschen genauer schauen und gucken, was war das für eine Wahl, die Christus hier getroffen hat. Ihr wisst, wenn ihr ein Projekt euch vornehmt, ja, ihr wollt irgendetwas bauen oder ihr wollt irgendein Ziel erreichen, sportliches Ziel oder was weiß denn ich, keine Ahnung, denkt euch irgendetwas aus. Ihr habt ein Ziel und da wollt ihr hinarbeiten, das wollt ihr erreichen. Und ihr könnt das nicht alleine. Nicht, dass Jesus nicht alleine könnte, Jesus wollte das nicht alleine. Aber wenn ihr das macht, dann würdet ihr das nicht alleine können. Okay? Das heißt, ihr braucht Leute. Ja, vielleicht in der Firma oder in der Gemeinde, wo auch immer. Und ihr könntet euch welche aussuchen. Der Erfolg, inwiefern ist der Erfolg abhängig von den Leuten, die ihr aussucht? Wenn ihr ein Haus bauen wollt und lauter Leute mit linken Händen drin habt, wird es gelingen? Wird schwierig, ne? Die keine Ahnung haben, die vielleicht schön singen können oder was auch immer, aber die keine Ahnung haben von Haus bauen und von konstruieren und von Nägel reinschlagen und so weiter. Der Erfolg von einem Projekt oder von einem Vorhaben ist maßgeblich von denen abhängig, von der Gruppe. Und von der Zusammensetzung der Gruppe. Stellt euch mal vor, da habt ihr eine Gruppe von 20 Leuten und 10 davon sagen, ja, wir sollten so eine Strohhütte bauen und die anderen sagen, nee, wir bauen ein Steinhaus. Ja. Und dann gibt es da allein schon extreme Differenzen. Ja. Und zwei sprechen eine andere Sprache, verstehen es gar nicht. So, also ich will sagen, Wenn die Gruppe nicht harmoniert, wenn der Gruppe nicht so ein Zahnrad ins andere läuft, das ist zum Scheitern verurteilt. Man braucht gar nicht anfangen. Jetzt finde ich das interessant. Wen beruft Jesus? Das ist doch echt eine spannende Frage, oder? Es ist interessant. Ich will, dass wir kurz Lukas 6, Vers 13 aufschlagen, damit wir ein bisschen Eindruck bekommen. Es war nicht so, es war definitiv nicht so, dass Jesus gesagt hat, ich habe hier 12 Stellen zu vergeben, Bewerbungen bitte einreichen unter. Eine E-Mail-Adresse eingerichtet und gesagt, okay, wer will, kann sich mal bewerben. Und dann, wie läuft es? Ich meine, so ist doch in jeder Firma, oder? Wer kommt dran? Vorstellungsgespräch. Er sagt, ja, okay, ganz gut, ganz brauchbar. Du kriegst Bescheid in einer Woche. Ja, so in der Firma, wen würdest du nehmen? Würdest du einfach so sagen, okay, wir würfeln mal, zack. Okay, hast Glück gehabt, du bist getroffen. Wir würden die Besten nehmen, oder? Wir würden die nehmen, die sich am besten qualifizieren, die besten Voraussetzungen haben, die sich am meisten bewährt haben, die die besten Gaben haben, die am überzeugendsten auftreten vielleicht, wie auch immer. Ja? Da viele Kriterien. Aber wen beruft Christus? Bei Christus war es nicht so, dass er, dass die sich beworben haben, wie auch immer. In Lukas 6, Vers 13, schaut mal, das ist eigentlich die gleiche Begebenheit. Und dann heißt es hier, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei. Und jetzt nicht, das sind nicht die 12, das sind alle seine Jünger, die er hatte. Sag, komm mal alle zusammen. Eine größere Menge war das. Das war mindestens dreistellig, würde ich behaupten. Ja, wenn nicht mehr. Weil wir sehen an anderer Stelle, es waren 70, dann 12 nochmal dazu. Da sind wir schon sehr nah an dreistellig. Und in Johannes 6 heißt es, viele verließen ihn. Also dreistellig mit Sicherheit. So, dann stehen da 100, 200, 300 Jünger vor ihm, wie viele auch immer es waren. Und dann heißt es hier, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Das können wir uns gut vorstellen, oder? Er schaut in die Runde und sagt, ja, Johannes, komm mal her, Thomas, komm mal her. Ja, aus dieser ganzen Menge hat er sich 12 herausgenommen. Spannend, gell? Es war nicht mal so, dass er so heimlich irgendwie gesagt hat, so, Nathanael, ab heute, ne? Bist ein bisschen so im geheimen Jüngerkreis drin. Nein, nein. Es war öffentlich und es war klar für alle. Und Jesus hatte die freie Wahl. Übrigens, er hatte nicht nur die freie Wahl über seine Jünger, das ist schon klar, oder? Wenn da seine ganzen Jünger sind, kann man sagen, ja, okay, aus denen kann er sich aussuchen. Einen von diesen Jüngern, wie hat er ihn berufen? Derjenige, der dieses Evangelium, in dem wir sind, der das geschrieben hat, Matthäus. Der saß im Zollhaus, hat seine Arbeit gemacht. Matthäus, komm, folge mir nach. Ja. Jesus hätte jeden hingehen können und hätte jeden berufen können. Er ist nicht beschränkt, er ist Gott. Er ist Gott. Er hat die freie Wahl, eigentlich letztendlich können wir sagen, über jeden. Und wenn du eine freie Auswahl hast, ganz ehrlich, wen würdest du wählen? Wenn du, jetzt mal weg von dem Projekt, aber bisschen auf die Gemeinde. Du würdest die Gemeinde zusammenstellen, unsere Gemeinde heute hier. Und du hättest die Auswahl, sagen wir mal, aus ganz Baden-Württemberg. Wen würdest du in die Gemeinde nehmen? Wen würdest du herausrufen, sagen, okay, du sollst dabei sein. Okay, du sollst dabei sein. Spannend, gell? Wen würden wir auswählen? Wären es die gleichen Leute, die Jesus ausgewählt hat? Interessant, gell? Interessant. Und ich will behaupten, dass Jesus eine sehr, sehr merkwürdige Auswahl getroffen hat. Ich habe so mein Predigt heute überschrieben. Eine merkwürdige Auswahl, wo wir sagen, Jesus, ernst? Hast du das gut überlegt? Kennst du die? Weißt du, welche das sind? Eine sehr merkwürdige Auswahl. Und ich will es an ein paar Punkten festmachen und euch das an ein paar Punkten versuchen zu zeigen, dass es eine sehr merkwürdige Auswahl war. Eine Auswahl, die wir wahrscheinlich so nicht treffen würden. Und dann versuchen zu sagen, was sagt es uns? Was lehrt es uns? So, zuerst mal finde ich es immer interessant nachzudenken, bevor man die anschaut, die da drin sind, nachzudenken, wer ist da eigentlich nicht drin? Wen hätten wir da drin eigentlich erwartet? Wer ist da eigentlich nicht drin? Die Pharisäer, Sadduzäer, wo tauchen die hier auf? Nirgends, oder? Ich sehe hier nichts. Irgendein Mitglied aus dem Hohen Rat. Irgendein Leiter. Irgendjemand, der was zu sagen hatte. Irgendein Rabbi vielleicht. hat Jesus so einen berufen und hat gesagt, ach, du bist ein tüchtiger Kerl, du bist schlau, du hast studiert, dich rufe ich. Du bist mein Jünger. Folge mir nach. Könnte man solche fürs Reich Gottes gebrauchen, ihr Lieben? Leute, die was zu sagen haben. Leute, die anerkannt sind. Na ja, klar. Stell dir vor, bei uns, wir könnten in der Gemeinde jemanden haben, der Professor Doktor ist. Den so alle Leute in Deutschland kennen. Ah, das wäre cool, oder? Das wäre cool, wenn wir so einen hätten. So einen würden wir nehmen, oder? Es ist interessant, man kann ja sagen, ja, aber die Pharisäer und der Hohe Rat, das waren ja von vornherein, waren die auf Jesus nicht so gut zu sprechen. War deshalb schwierig. Aber er hat nicht mal einen Nikodemus berufen, oder? Nikodemus war Teil vom Hohen Rat. Der war so ein hohes Tier. Josef von Arimathea ebenfalls. Jairus, ihr wisst doch, der Jairus, der zu ihm gekommen ist wegen seiner Tochter, was war er? Er war ein Synagogenvorsteher. Ein Bürgermeister. Boah, da kommt so ein Bürgermeister. Jesus, der muss gleich ganz vorne hin. Oder? Und dann für mich am eindrücklichsten, wo ein Oberster von den Juden kommt und zu Jesus mit dieser Frage in Matthäus 19. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, damit ich ewiges Leben erbe? Und jetzt die Jünger, ich kann mir so gut ausmalen, wie die Jünger daneben stehen und sagen, endlich kommt so einer. Endlich einer, der von den hohen Tieren wirklich, der was zu sagen hat, auf den die Leute hochschauen. Der ist reich, der hat eine Position, der ist angesehen. Und die Jünger, was müssen sie am Ende sehen? Wie der sich umdreht und weggeht. Wie der sich umdreht und weggeht. Das ist so konträr zu uns, dass Jesus sein Augenmerk und seinen Fokus nicht auf diese legt. Versteht mich richtig. Er sagt nicht, der Jairus, du bist mir von der falschen Schicht, dich nehme ich nicht. Nein, das ist... Er weist ihn nicht ab. Er weist auch den Jüngling nicht ab. Er sagt nicht, oh, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber Jesus hängt nicht an ihn. Er sagt nicht, hoffentlich kommt er. Versteht ihr? Er ist nicht so wie wir. Wie sind wir? Ich will es euch zeigen. Und das ist heute nicht anders als damals. Jakobus 2. Das ist so spannend. Jakobus 2. Dass der Mensch sich nicht verändert. Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, ohne Ansehen der Person. Das ist ideal, so soll es sein. Wie ist aber in der Realität? Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt mit einem goldenen Ring, oh, heute habt ihr schon einen, mit einem goldenen Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setz dich bequem hierher. Herzlich willkommen, schön, dass du den Weg mal zu uns gefunden hast. Und sprecht zu dem Armen, steh du dort. Ja, da ist noch ein Platz. Oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Heftig, oder? Habt ihr nicht euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht, die Reichen ziehen nicht sie euch vor Gerichte. Das ist so interessant. Oftmals sind die uns am meisten eigentlich auch schaden wollen, aber wir hängen am meisten manchmal dran, ach, wenn der nur uns mal mit einem Besuch beehren würde oder wer auch immer. Was würden wir machen, heute, Winfried Kretschmann heute reinlaufen? Was würden wir machen? Würden wir ihn begrüßen wie jeden anderen? Und sagen, oh, jetzt aber. Versteht ihr, was ich meine? Vor dem Herrn sind sie alle gleich. Und das, wisst ihr, das hat weniger was damit zu tun, dass wir diese Leute so lieb haben. Wir haben uns selbst lieb. Und wir hoffen, wenn der sich bei uns wohlfühlt, dann wird wahrscheinlich etwas von seinem Glanz auf uns abstrahlen, oder? Das ist doch, wie wir denken, oder? Ach, lasst uns das. Christus geht her und beruft ganz bewusst nicht solche Leute. Ganz bewusst. Ich habe deswegen habe ich es gesagt, das Erste, was so, beruft Normalos. So richtige Normalos, ganz, ganz normale Leute. Wenn wir in Apostelgeschichte 6 zum Beispiel, das will ich damit nicht sagen, dass Christus, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, aber das will ich nochmal betonen. Das heißt nicht, dass Christus nur Leute aus einer Schicht, also er sagt nicht so, da ist eine Gehaltsgrenze, alles was da drüber ist, mit denen habe ich nichts zu tun. Das ist das andere Extrem, wo wir manchmal hintendieren. Das sei ferne, wenn wir in die Schrift hineingucken, wenn wir diese 12 betrachten, müssen wir sagen, ist alles normalos. Wirklich so Durchschnitt. Querbeet, Fischer, Zöllner, was weiß ich, also so nichts Besonderes. Vielleicht war einer ein Kaufmann oder ein Händler, irgendetwas dergleichen, legt es ein bisschen nahe. Ganz normal. Aber wenn wir ein bisschen blättern, dann sehen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 6, Vers 7. Das ist interessant. Da heißt es, und das Wort Gottes wuchs im Anfang der Gemeinde und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Interessant. Die Priester. Oh, Priester. Interessant, ne? Manchmal gefällt es auch dem Herrn zu sagen, okay, eine ganze Menge, ein ganzer Haufen von Priestern auf einmal darf zum Glauben kommen. Sie verstehen das Evangelium, sie bekehren sich. Preis dem Herrn. Kennt ihr noch einen Gebildeten? Einen Gebildeten, den der Herr berufen hat? Der Hauptmann, ja, könnte man sagen, war auch ein Angesehener. Paulus. Paulus natürlich, gell? Wie ist der aufgewachsen? In Kapitel 22 ebenfalls, in der Apostelgeschichte, schreibt er, Vers 3, und Paulus spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, also in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich wie alle, seid ein Eiferer für Gott. Seht ihr, Paulus, ein Gebildeter, ich meine, der könnte fast gar nicht gebildeter sein. Gamaliel, wisst ihr, wer Gamaliel war? Der kam oder war im Hohen Rat enthalten und dann haben die Pharisäer überlegt, was machen wir jetzt mit diesen rebellischen Jüngern hier, die auf unser Wort nicht hören und so weiter. Und was macht er dann? Dieser Gamaliel sagt, gibt einen Rat ab und alle hören da drauf. Hatte der was zu sagen? War der bekannt? Oh ja, Paulus hatte bei dem gelernt. So, also ich will damit sagen, der Herr hat seine Schafe an allen Schichten querbeet verteilt. Aber wisst ihr, wo er sich am liebsten bedient? Bei den Normalos. Interessant, oder? Wenn wir sie durchgucken, die ersten vier, allein die ersten vier aus dieser Liste, wer waren sie? Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus. Und was waren sie alle? Fischer. So, Fischer war jetzt wirklich kein berühmter Beruf. Ich habe versucht, so ein bisschen ein Pendant zu finden zu heute. Das waren so Bandarbeiter. Irgendwo. Ein ganz normalen Job. Ja? Nicht irgendwie das allerletzte vielleicht, aber nichts Besonderes, nichts Beachtenswertes. Und solche beruft der Herr. Solche. Ist das für euch interessant? Hättet ihr das gemacht? Ihr überlegt euch, ich werde jetzt die Gemeinde gründen. Also, wovon fangen wir an? Nehmen wir mal vier Bandarbeit. Ja. Vielleicht fangen wir bei jemand anders an. Die können ja auch noch irgendwann dazukommen. Ich finde es herrlich, wie Jesus das tut. So, also allein die Herkunft und die Abstammung, das soziale Umfeld, aus dem Jesus beruft, sagst du, irgendwie merkwürdig, irgendwie komisch, was Jesus da macht. Dann, wenn wir uns ein bisschen anschauen, sehr, sehr wichtig ist doch auch, wie die Leute untereinander ticken, oder? Wie die Beziehungen untereinander sind. Ist das wichtig in einer Gruppe? Ja, stellt euch vor, ihr wollt, gebrauche ich am besten für ein Beispiel? Stellt euch vor, wiederum, ihr habt ein Projekt und dann wollt ihr, ihr wollt ein Haus bauen und ihr wollt das bauen mit 4 Juden und 4 Moslems. So. Ist gut, oder? Wie ist die Beziehung unter denen? Kein Problem. Und zumindest unter vielen. Ich verstehe, was ich meine, oder? Das ist sehr brisant. Das ist von vornherein sind Konflikte programmiert, oder? Wie ist das bei den Jüngern gewesen? Wie ist das Beziehungsgeflecht unter denen? Ich finde das sehr, sehr interessant. Also lasst uns lesen, nochmal hineingucken. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Ah, schon mal interessant, okay. Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Interessant, okay. Würdet ihr das machen, so gleich mal zwei Brüderpaare? Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Seid ihr, vielleicht seid ihr allein aufgewachsen, vielleicht hattet ihr so gemischte Familien oder gemischte Geschwister. Bei mir war das so, dass ich, oder drei Brüder, also wir waren insgesamt 4. Ja, und wisst ihr, was vorprogrammiert ist? Konkurrenz. Konkurrenz, Kampf. Das ist wirklich da, das liegt so drin. Und es gibt, denke ich, zwei Gefahren, wenn du so eine Gruppe berufst und dann berufst du zwei Brüder. Entweder werden diese zwei Brüder die stärksten Feinde miteinander sein, weil sie so miteinander konkurrieren, oder sie werden die besten Freunde sein und vielleicht gegen die anderen konkurrieren. Das ist schwierig manchmal, oder? So, entweder vertragen sie sich so gut, dass die anderen da ein bisschen außen vor sind, oder aber sie eifern so sehr gegeneinander, das hat man oft beobachtet, dass da dieses Konkurrenzdenken so drin ist. Ich erinnere euch nur an Rahel und Lea, oder? Was war das? Zwei Schwestern, du denkst, toll, zwei Schwestern. Konkurrenz, Kampf. Fast bis aufs Blut, können wir sagen. Nicht ganz so extrem, aber ständig diese Rivalität. Josef, seine Brüder. Neid, Missgunst. Und da tatsächlich fast bis zum Blut. Und es wird aber noch heikler, das ist nicht nur ein Brüderpaar. Und versteht ihr, und das sind hier, Jesus beginnt hier mit denen, die die Leitung irgendwo auch ein Stück weit hatten. Das ist, oder? Stell dich vor. Also, wer soll denn die Gruppe leiten? Also, nehmen wir mal gleich ein Brüderpaar. Ja, okay, interessant. Ja. Aber nicht nur das, sondern hier kommt gleich das zweite Brüderpaar dazu. Und ihr wisst, die waren hier, ihr wisst, dass Petrus, Jakobus und Johannes, insbesondere diese drei, Andreas war auch noch ein Stück weit mit dabei, an manchen Stellen sehen wir das, aber insbesondere diese drei, die waren ganz vorne dran. Ich meine, würdet ihr sowas machen, ihr Lieben? Würdet ihr sowas machen? Da ist doch, was ist da vorprogrammiert? Was wird jetzt ständig stattfinden und ist übrigens auch hat auch stattgefunden? Wer ist der Erste? Wer hat den Vorrang? Welche Dynastie wird gewinnen? Zebedäus oder Jona oder Johannes? Das war der Vater von Andreas und von Petrus. Welche Linie wird den Vorrang bekommen, oder? Hey, Jesus, was machst du? Warum machst du? Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ihr Lieben, das zieht sich durch die Evangelien. Wir lesen an mindestens 3 Stellen, wie sie sich fragen, ja, wer ist denn der Größte? Wer hat den ersten Platz? Wann war das letzte Mal, wann sie das gemacht haben? Beim Abendmahl. Könnt ihr das euch überhaupt vorstellen? Jesus ist da mit denen. Das letzte Abendmahl. Er sagt, ich habe mich gesehen, dieses Abendmahl mit euch zu sehen. Er ist mit dem ganzen Herzen dabei und die Jünger. Was macht ihr da? Was macht ihr? Jesus sagt, ich werde sterben. Ja, aber wer hat den ersten Platz danach? Ja, so sind wir Menschen. Aber das waren nicht die einzigen Gegensätze hier. So, dass da Brüderpaare, dass da Machtkämpfe da waren, all diese Dinge. Wisst ihr, was da noch für Gegensätze da waren? Sehr krasse politische Gegensätze. Das klingt nicht ganz so stark durch, wenn wir das hier lesen. Wir lesen hier so im Vers 4. Simon der Kananäer. Ach ja, okay, kam halt einer aus Kana. Ja, da gab es eine Stadt, war nicht weit weg, da in Galiläa. Der kam halt aus Kana, ja schön. Nee, ihr Lieben, das heißt etwas anderes. Das heißt nicht der aus Kana da kam. Das, wenn man das übersetzt, wörtlich, das heißt Simon der Eiferer. Das machen übrigens auch Lukas dann und die Apostelgeschichte, die schreiben Simon der Eiferer. Aber Eiferer wiederum, das heißt nicht, das war einer, der besonders eifrig im Dienst dabei war. Wisst ihr, was diese Eiferer waren? Auf Griechisch heißen die Zelotes. Hattest du schon mal gehört, Zeloten? Zeloten, das waren Leute, die nicht sehr zart beseitet waren. Okay? Ihr könnt sie auch Terroristen nennen. Wisst ihr warum? Die standen den Pharisäern sehr, sehr nahe. Die haben da eine gute Freundschaft mit denen gehabt. Und etwas, was sie überhaupt nicht leiden konnten, waren Römer. Irgend so einen roten Büschel da, ein rotes Tuch für sie. Warum? Weil das die Besatzer waren. Weil das für sie war klar, es kann nur einer über das Volk Gottes herrschen und das ist Gott selbst und sonst niemand. Also, was ist die Konsequenz davon? Rom muss weg. Rom muss weg. Um jeden Preis. Was haben sie da? Sie sind dafür sogar so bereit gewesen, Mord in Kauf zu nehmen. Leute um die Ecke zu bringen. Deswegen sage ich Terroristen. Hammerhart, oder? Würde so ein Terroristen oder vielleicht ein Ex-Terroristen, können wir sagen, würde ihr sagen, oh ja, du passt hier gut rein. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir hier was für einen noch haben. Matthäus. Wisst ihr, wer Matthäus war? Ein Zöllner. Wisst ihr, für wen er gearbeitet hat? Für Rom. Heißt vielleicht nicht unbedingt, dass er die Römer super toll fand und dass er gesagt hat, Römer vor. Muss nicht unbedingt sein. Aber er hat gesagt, er nutzt die Gelegenheit. Er verbündet sich mit denen und macht sein Leben schöner, als es jetzt ist. Für ihn war das eine Gelegenheit. Aber für so einen Simon, für so einen Eiferer, was war der Matthäus für ihn? Der allerletzte Abschaum. Hey, wir müssen doch zusammenhalten gegen die Römer. Und du verbündest dich mit ihnen. Ach, du bist wirklich das Letzte. Seht ihr, also wir haben hier politische Positionen von rechtsradikal nach linksradikal. Nur im Bilde gesprochen. Extrempositionen, sehr, sehr weit voneinander entfernt. Sehr, sehr weit. Aber auch wenn wir die Charaktere uns ein bisschen näher anschauen von diesen Leuten, waren extrem unterschiedlich. Extrem unterschiedlich. Wir haben da einen Petrus, was würde ich sagen, war Petrus ein Optimist oder war ein Pessimist? Der war ein Optimist durch und durch. Der hat immer eine Gelegenheit gesehen, der hat immer eine Chance gesehen, der ging voraus, für den ging der Tag immer mit der Sonne auf. Ja, das sehen wir an vielen Stellen in seinem Leben. Dann gab es aber einen anderen unter den Jüngern, den Thomas. Was würdet ihr sagen? Ist er ein Optimist oder ein Pessimist? Als Jesus gesagt hat, ihr lieben Jünger, ich weiß, wir sind jetzt gerade aus Jerusalem erst gekommen, aber wir gehen jetzt wieder hin. Was sagt Thomas zu ihm? Jesus, bist doch gerade bist du fast umgebracht worden dahin. Jesus sagt, egal, wir gehen trotzdem. Thomas, na gut, dann gehen wir und sterben mit ihm. So war Thomas. Und dann später, oder als die Jünger dann sagen, Thomas, Jesus ist auferstanden. Was sagt er? Oh, ihr könnt mir viel erzählen. Glaube ich nicht. Erst wenn ich seine Wundmale gesehen habe. Erst wenn ich gesehen habe. So zwei, ein total unverbesserlicher Pessimist und ein, einer, der Optimist ist bis zum Gehtnichtmehr, der überhaupt mit der Realität schon, manchmal schon sehr weit weg von der Realität ist. Überleg mal, er nimmt ein Schwert und geht vor und da steht ein Heer von Römern da, ja, die alle bewaffnet sind. Nun Petrus, los! Und Jesus stellt diese zwei stellt diese zwei zusammen. Oder ich will ein anderes Beispiel sagen. Philippus, einer, der sehr, sehr rational war. Sehr, sehr verstandgesteuert. Ich vermute, dass er vielleicht so ein Händler oder so ein Kaufmann sein könnte. Weil ich glaube, nicht ohne Grund, als da die Speisung der 5000 geschehen sollte, knöpft Jesus sich genau ausgerechnet diesen Philippus vor. Sagt, Philippus, komm mal her. Schauen wir die ganzen Leute an, was machen wir denn jetzt? Und Philippus fängt an zu rechnen. Okay, selbst wenn wir für 200 Denare Brote einkaufen könnten, dann reicht es überhaupt nicht aus. So komplett rational gesteuert. Ja. Er betrachtet es einfach nüchtern und sagt, okay, das sind die Zahlen, das können wir ungefähr abschätzen, also da kommen wir raus, Jesus. Es gibt so Leute, und ich bin auch eigentlich dankbar, dass es die gibt, aber es wäre schade, wenn es nur solche gäbe. Es ist herrlich, wie auf der anderen Seite haben wir ein Gegenstück, so ein Andreas, wisst ihr, was mit dem ist? Der überlegt nicht lange, sondern der nimmt an verschiedenen Gelegenheiten, ich will damit noch mit euch das ein bisschen näher anschauen, der nimmt einfach einen, der da kommt, und führt ihn zu Jesus. Sagt, ey, was soll ich mit dir machen? Keine Ahnung, egal, ich bringe dich einfach zu Jesus. Emotional gesteuert. Ja? Vertrauen bringt er entgegen. Er sagt, keine Ahnung, es macht für mich nicht viel Sinn, aber egal, ich nehme dich einfach mit zu Jesus. Die Jünger sind so unterschiedlich im Charakter, in der Herkunft, in der Zusammensetzung, in der Zusammenstellung, wie Jesus sie zusammenstellt. Und du denkst dir, wie kann das funktionieren, oder? Wie kann so eine Truppe funktionieren? Könnt ihr euch vorstellen, dass Philippus und Andreas manchmal in Streit gekommen sind und gesagt, du kannst doch nicht immer nur so rational denken. Und du kannst doch nicht einfach immer nur nach deinen Gefühlen laufen und irgendwas machen. Das birgt sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Aber nicht nur das. Also nicht nur von ihrer Herkunft, nicht nur von ihrer Zusammensetzung, von ihrer Zusammenstellung war es eine merkwürdige Auswahl, sondern auch von ihrer Unreife her. Ihr Lieben, diese 12 Jünger, die waren dermaßen unreif. Ich weiß nicht, hättest du deine Gemeinde aus lauter unreifen Leuten gebaut? Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Worin sehen wir diese Unreife? Oh, wir könnten jetzt ganz, ganz viele Stellen aufschlagen. Ihre Unkenntnis, Matthäus 15, Vers 16, die Jünger sagen, Jesus hat da etwas erklärt über die Speisen und so weiter, über das, was in den Bauch reinkommt, was rauskommt. So. Die Jünger sagen, erklär uns dieses Gleichnis, Jesus. Ich sage, seid auch ihr noch unverständlich? Habt ihr es auch noch nicht gecheckt? Oder ihr kennt das in Johannes 14. Philippus, so lange bin ich schon bei euch, du hast mich nicht erkannt. Oder? So, wir können eins nach dem anderen aufschlagen, Markus 9, das ist, glaube ich, diese Begebenheit, wo Jesus gerade vor kurzem zweimal eine riesige Volksmenge gespeist hat mit Brot. Und dann sitzen sie im Boot, das ist so ähnlich, sitzen im Boot und haben kein Brot. Und sagen, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, seid ihr noch verhärtet in eurem Herzen? Haben wir nicht jetzt gerade die 4000 satt gemacht? Haben wir nicht davor die 5000 satt gemacht? Und ihr sorgt euch um das Brot? Es war Unkenntnis da, Unverständnis. Aber nicht nur Unverständnis. Da kann man sagen, ja gut, Unverständnis. Da war Kleinglaube da. Wie oft sagt Jesus, oh ihr Kleingläubigen. Oh ihr Kleingläubigen. Verschiedene Stellen, Matthäus 16, 8, Matthäus 17, Vers 20. Sie waren fleischlich gesinnt. Ich will es euch am Beispiel von Johannes und Jakobus kurz erinnern. Die zwei, wisst ihr, was die gemacht haben? Jesus hat etwas sehr Merkwürdiges gemacht. Er ist nicht den normalen Weg gegangen, um nach Jerusalem zu gehen, nämlich einen schönen Umweg um dieses Heiden- oder Mischvolkgebiet von Samaria herum. Einen schönen Umweg, alle Juden. Jesus, nee, wir gehen durch Samaria. Jesus da. Sie waren schon ein bisschen gewohnt, aber manche waren vielleicht trotzdem grummelig. Ja. Und dann, okay, sie gehen und dann schickt Jesus zwei Jünger voraus und sagt, jetzt guckt schon mal im nächsten Ort, sie müssen ja irgendwo eine Unterkunft kriegen. Ja. Irgendwo Hotel buchen, Gasthaus, Ticket einchecken, schon mal vorbereiten, dass Jesus einfach nur dann einkehren kann. Schickt er sie voraus. Und die Samariter, die fragen, ja, wo geht er eigentlich hin? Oh, nach Jerusalem. Herzlich willkommen, Jerusalem, unser größter Freund. Nein, nein. Sagen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Wenn ihr nach Jerusalem wollt, nö, nö. Das heißt, ganz oft war diese Antipathie zwischen Juden und zwischen Samaritern, die war gegenseitig. Und dann kommen diese zwei zurück und sagen, dass Jesus und Johannes und Jakobus sind gleich auf dem Plan. Wisst ihr, was sie sagen? Haben wir es doch gewusst, Jesus. Wir hätten gar nicht hier durchziehen sollen. Weißt du was, am besten, Jesus, also wenn du es willst, wir machen wie Elia. Feuer vom Himmel, platt. Wow. Wow. Fleischlich gesinnt. Donnersöhne hat Jesus sie genannt. Ihr seid Donnersöhne. Sie schauen nicht nach den Leuten, sie schauen nicht nach der Ehre Christi. Wow, wir sind verletzt worden. Wir sind übergangen worden. Uns wurde nicht geachtet. Feuer vom Himmel. Fertig. Fleischlich. Sie waren auch übrigens grob und unsensibel. Da kamen manchmal Leute zu Jesus, die waren schwach, waren verachtet, waren klein. Da kamen zum Beispiel mal ein paar Kinder zu Jesus, ein ganzer Haufen Kinder. Was haben die Jünger gemacht? Die haben sie angeschnauzt. Sie fuhren sie an, heißt es. Was fällt euch ein? So waren die drauf. Oder eine Frau, die Füße von Jesus gesalbt hat. Was machen die Jünger? Sie fuhren sie an. So waren die. Unsensibel, grob. Würdet ihr solche aussuchen? Krass, ne? Was für ein Haufen. Eine merkwürdige Truppe. Was für eine merkwürdige Auswahl, die Jesus hier trifft. So, wir können das von der Seite beobachten und sagen, interessant. Aber ich bin der Überzeugung, dass Jesus das nicht ohne Grund ausgewählt hat. Und dass er diese 12 nimmt, wisst ihr, als Abbild für was? Für die Gemeinde. Welche beruft er in die Gemeinde? Was sind wir für Leute? Was sind wir für Leute, wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben? Sind wir sehr, sehr unterschiedlich voneinander? Wir haben gestern so ein bisschen nachgedacht, von wo wir überall herkommen. Also wenn wir da mal Landkarte erstellen, ist schon sehr interessant auch, wirklich. Sowieso in unserer Zeit, Globalisierung und so weiter. Hat schon damals angefangen, Zeit vom Neuen Testament, Paulus durchs ganze Reich gereist. So, wir sind extrem unterschiedlich von unserer Herkunft her. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich von unserem Wesen her, von unserem Charakter. Ich habe es euch gesagt, da ist einer, der wird immer nur das Negative sehen und sagt, ah, guck mal, das ist schwierig, das ist schwierig. Der andere sagt, alles kein Problem. Ja? So sind wir unterschiedlich. Und manchmal ist es schwierig, oder, miteinander? Manchmal ist es sehr, sehr schwierig. In Bezug auf die Beziehungen untereinander, oder? Gibt es da sehr, sehr viel Konfliktpotenzial? Definitiv. In Bezug auf die Erkenntnis, in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf die Liebe. Gibt es da ganz, ganz viel nachzuholen unter uns? Gibt es so unreife Leute unter uns? Wenn ihr eure Augen schön gerade haltet, dann seht ihr schon einen. Steht leibhaftig vor euch. Wie viel Unreife ist da unter uns? Und wie viel, wo wir uns über den anderen ärgern und sagen, hat es immer noch nicht verstanden. So lange ist er schon in der Gemeinde. Hat es immer noch nicht gerafft. Oder? Und das alles führt zu Konflikten, zu Missverständnissen und auch zu Ärger, oder? Wie oft ärgern wir uns dann über die anderen und sagen, nee, es geht doch nicht. Ich hab mir die Frage gestellt nochmal, warum? Es gibt zwei Möglichkeiten. Warum wählt Jesus so eine Truppe aus? Entweder war er total unerfahren, was Leitung anbelangt, wie man eine Gruppe zusammenstellt, wie man ein Ziel erreicht. Entweder hat er davon überhaupt keine Ahnung gehabt, müsste ein Leithausseminar besuchen. Oder aber er hat es mit voller Absicht gemacht. Ich glaube das Letzte. Ich glaube, es hat es richtig mit Absicht gemacht. Und dann stellt sich mir wiederum die Frage, aber warum? Ich will es euch an einem Beispiel versuchen klarzumachen. Heute mal von meinen üblichen Lehrmethoden weiche ich mal ein bisschen ab heute. Wer arbeitet von euch gerne mit Holz? Schön, okay. Ich habe hier was mitgebracht. So, das ist Holz. Ja? Frage, würdest du das schaffen, sagen wir mal, innerhalb von 2-3 Tagen hier aus diesem Holz ein weißes Kreuz herzustellen, so in dem Format von dem hier ungefähr, schön glatt, weiß, würdest du das schaffen?
Die Größe?
Nein.
Die Dimension?
Einfach nur vom Format meinte ich so von der Aufteilung, so vom Bild her, nur kleiner. Ja? Mit Werkzeug, was du brauchst. Ich denke, du würdest das schaffen. Du hast so ein ähnliches Ding wie hier gebaut, du würdest das schaffen. Okay, also ein Kreuz, 2D oder fast 2D, also nicht ganz, aber einfach hier, ganz einfach. So, ich denke, das würden einige von euch schaffen. Wie sieht es damit aus? Weißes Kreuz, gerade.
Deutlich mehr als 2.
wo würdest du mehr Anerkennung bekommen, wenn du daraus ein wirklich schönes weißes Kreuz machen könntest? Ich glaube, mit dem zweiten Material, oder? Warum nimmt Christus nicht die Besten? Warum nimmt er nicht das, was am ehesten geeignet scheint? Wisst ihr warum? Um seinem Namen und um seiner Kraft, um seine Kraft zu beweisen und um seinen Namen Ehre und Herrlichkeit zu schaffen. Weil man sie anschaut und sagt, daraus kann in 10.000 Jahren nichts werden. Es ist zum Scheitern verurteilt. Und er sagt, okay, komm, ich nehme es. Und er nimmt solche Leute und macht daraus etwas, wo wir am Ende hergehen und staunen und sagen, wir hätten es nicht für möglich gehalten. Wir hätten es nicht für möglich gehalten. Das ist der Grund, damit wir diese Leute anschauen und dass wir sehen, wie sie durch das Evangelium Stück für Stück verändert, transformiert werden und Gott auf diese Art und Weise Herrlichkeit bekommt. 1. Korinther 1, ihr kennt, viele von euch kennen diesen Abschnitt. Er ist ein sehr, sehr bekannter Abschnitt, aber er passt hier wie die Faust aufs berühmte Auge. 1. Korinther 1, 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, oder wollen wir sagen, was zu sein scheint, das ist die Bedeutung, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Damit klar ist, Jesus, warum ist das Reich Gottes vollendet worden? Weil er so eine tolle Truppe hatte. Weil er die Begabtesten von allen Menschen hatte. Nein. Allein wegen seiner Kraft und weil er Gott ist und alles kann. Allein deswegen. Und jetzt wäre es so spannend mit euch durchzugehen und zu schauen, wie das Evangelium diese 12 verändert hat. Das ist so spannend. Ich gebe euch ein paar Stellen, wo wir das beobachten können. Ihr könnt es einfach nachlesen zu Hause. Apostelgeschichte 4, Vers 13 zum Beispiel. Da stehen sie vor Gericht. Die Stelle will ich doch gerne lesen. Ich werde nicht alle lesen, bei weitem nicht. Apostelgeschichte 4, Vers 13, als sie, nämlich der Hohe Rat, ja, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte, ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. ungelehrte, ungebildete Leute, wirklich, volle Normalos. Aber durch sie wird Gottes Kraft sichtbar. In Apostelgeschichte 6 heißt es Vers 10 über den Stephanus. Sie konnten seiner Rede und dem Geist nicht widerstehen. Außerstande, sie waren nicht imstande dazu. So allein von ihrem Wesen her sind sie wirklich sehr verändert worden. Was diese ganze Konkurrenz anbelangt, welche Dynastie hat am Ende gewonnen? Petrus oder Johannes? Und Jakobus. Beide. Guck mal in der Apostelgeschichte, wie oft es heißt, Petrus und Johannes, Petrus und Johannes. Sie gehen Hand in Hand. Sie gehen Hand in Hand. Keine Konkurrenz, kein Streit, kein Kampf. Nicht, oh, jetzt Petrus, jetzt hast du das letzte Wunder gemacht, jetzt mache ich aber das nächste. Das ist nicht da. Du siehst es nicht. In 2. Petrus 3, die Stelle haben wir letztes Mal aufgeschlagen, ganz am Ende, sagt Petrus, hört auf das, was Paulus sagt. Herrlich, oder? Hätte er das früher gesagt, der alte Petrus, der Jesus immer, der immer sich hochgearbeitet hat. Paulus wäre doch seine stärkste Konkurrenz gewesen. Wer hat mehr Briefe geschrieben als Paulus? Richtig, Johannes und... wer hat mehr als Petrus geschrieben? Richtig, Johannes und Paulus. Das wären seine größten Konkurrenten gewesen. Nein. Was Erkenntnis und Glaube anbelangt, könnt ihr einfach die Briefe lesen, die Apostelgeschichte. War der Glaube da bei den Aposteln? War da Erkenntnis da? Das ist so eine tiefe Erkenntnis, da muss ich manchmal viel, viel Zeit nehmen, um an der Oberfläche ein bisschen zu kratzen. Herrlich, was Jesus tut, was er macht. Allein von der Liebe her. Hört euch mal an, wie anders diese Sprache ist. Auf der einen Seite habt ihr Feuer vom Himmel, auf der anderen Seite habt ihr einen Johannes, der sagt, zum Beispiel in 3. Johannes 1 ist das, allein die Sprache, wie die sich verändert hat, 3. Johannes 1, 3, das ist 1, 1. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Allein diese Einleitung, oder? Würdet ihr so euren Bruder begrüßen, oder? Im Glauben. Oh, den ich liebe. Ja, so macht man das nicht mit Männern, gell? Mit Männern ist ein bisschen roher, so ein bisschen grober. Schaut mal, wie der Herr ihn verändert hat. Schaut euch an, wie Petrus spricht. Ich ermahne euch, die Ältesten unter euch ermahne ich nun, der Mitälteste. Ich, euer Mitältester. Du bist doch Apostel. Egal, Mitältester. Wie sind sie verändert, ihr Lieben? Wie sind sie verändert? Ich will euch nicht sagen damit, sobald ihr bekehrt seid, sind alle Fehler weg. Ist alles weg. Ich will euch nur sagen, woran die Liebe Gottes arbeitet und was er aus diesem Rohmaterial macht. Er macht etwas Herrliches daraus. Ich weiß, es ist wie immer auf diesen Homepages, da kommst du vorbei, ist in Arbeit. Muss später nochmal vorbeikommen. Geduld muss man haben. Geduld muss man haben. Es ist in Arbeit. So zum Schluss, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir aber dieses Rohmaterial die ganze Zeit vor Augen haben? Wenn wir die ganze Zeit sehen, die Schwäche, wenn wir die ganze Zeit diese Unreife sehen. Wie gehen wir damit um? Das Erste, was mir wichtig ist, dürfen wir hergehen, wenn Christus gesagt hat, du, Herr Müller, Frau Meier, können wir da sagen, oh, mit Frau Meier will ich nichts zu tun haben, die ist immer so garstig. kann man das machen? Wenn Jesus die gewählt hat und gesagt, die will ich haben, können wir da sagen, nö, ich aber nicht. Ihr Lieben, wie hochmütig ist das, oder? Wie hochmütig ist das? Das heißt, wenn Christus erwählt, dann können wir nicht verwerfen. Dann können wir nicht sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Matthäus 18, lest euch mal dort durch, bei Gelegenheit, wie Jesus hier über die Seinen redet. Er sagt selbst, diese Geringen, nennt ein Kind, stellt es in ihre Mitte. Er sagt, selbst die Kleinsten, die Geringsten, die an mich glauben, sagt er, mit denen, das ist Vers 4, Matthäus 18, Vers 4. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der so klein wird, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird, also den Allergeringsten von allen Heiligen, wird er in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wen nimmt er auf? Ihr sagt, das ist so gut, wie wenn du es mir gemacht hättest. Oh, ihr Lieben, ich weiß, wie viel Schweres es gibt an uns gegenseitig. Ich weiß, wie mühsam das oft ist. Aber lasst uns nicht einander verwerfen. Sonst verwerfen wir Christus. Das wollen wir nicht tun. Dann will ich euch Mut machen, dass wir einander ertragen. Dass wir einander erdulden. Dass wir auch einander vergeben. Da könnten wir Stelle um Stelle aufschlagen. Eine sehr eindrückliche fand ich in Jakobus 5. Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 9. Das trifft so gut auf den Kopf. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich habe immer geseufzt über die Geschwister in der Gemeinde. Ist noch nicht vorgekommen bei euch, gell? Macht es nicht, sagt Jesus. Jesus sagt es hier durch Jakobus. Tut es nicht. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Derjenige, dem das gehört und der nachfragen wird, hey, warum hast du denn so über den gestöhnt? Er ist doch mein Kind. Er gehört doch mir. Ich finde es so herrlich, dann, wie er sagt, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Also wenn es euch so schwer fällt, schaut mal, wie die Propheten gelitten haben. Haben die unter der Unreife ihres Volkes gelitten? Haben die unter Unkenntnis, unter Unverständnis gelitten? Haben die unter all diesen Dingen gelitten? Ja. Haben sie deswegen hingeworfen? Nein. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander. Ertragt einander. Die Bibel ist realistisch. Ertragt euch. Ja, es ist schwer. Aber ertragt euch. Ertragt euch. Eine weitere Stelle, Römer 15. Wenn es euch zu schnell, zu viel, hört es einfach euren Ohren. Wir aber die Starken, Vers 1, ja. Wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Nicht selbst immer. Ja, mich stört es jetzt. Aber ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe es jetzt lang genug ertragen. Ja, wie oft soll ich jetzt noch dem Andreas da vergeben? Oder dem Jakobus oder wem auch immer. 70 mal 7 mal. Also, nochmal, wenn Christus erwählt, sollen wir nicht verwerfen. Stattdessen, Punkt 2, ertragen, vergeben, dulden. Und als drittes, lasst uns unsere Perspektive auf die Geschwister verändern. Nochmal, Jesus ist an der Arbeit. Er wirkt, er tut, er macht. Und in Epheser 5 heißt es, über Jesus und über seine Gemeinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt schwenkt er ein wenig und sagt, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Wozu? Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Daran arbeitet Jesus jetzt gerade. Er arbeitet daran. Meint ihr, er wird es hinbekommen? Habt Geduld. Habt Geduld, er wird es hinbekommen. Nochmal, wir haben schon diese Herrlichkeit durchblitzen sehen. In der Anordnung der Jünger, wie sie aufgelistet werden, wie sie eingeteilt werden. Es wird ein herrlicher, ein großer Tempel. Habt Geduld. Lasst uns beten, lasst uns das vor den Herrn tragen und ihn bitten, dass er aus diesem kleinen und wertlos scheinenden Material, dass er etwas Herrliches macht zu seiner Ehre. Lasst uns darum beten. Ich lade euch ein. Steht doch auf gerne, ihr wart wieder lange auf eurem Platz. Ich preise dich, lieber Vater, dafür, dass wir ja so wunderbare und herrliche Wahrheiten schon aus diesem Text sehen dürfen, wie du sie da schon hineinlegst, allein durch die Zusammenstellung von diesen 12 Jüngern. Ich danke dir dafür, dass du das nicht nach dem Zufallsmodus gemacht hast, sondern so ganz bewusst diese 12 dir herausgenommen hast. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen auch, dass du die Gemeinde nicht zusammengewürfelt hast, sondern dass du ganz bewusst uns zueinander gestellt hast, dass du ganz bewusst uns in eine Beziehung, in ein Verhältnis zueinander gesetzt hast. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde bauen wirst bis zum Ende und dass du sie verherrlichen wirst und dass sie wunderbar und herrlich aussehen wird am Ende. Ich will dich für uns, für mich und für meine Geschwister hier bitten, dass wir lernen, dieses Ziel zu sehen und dass wir nicht nur das sehen, was jetzt hier vor Augen ist, das Kümmerliche, das, was nicht schön aussieht, das, was so verächtlich aussieht manchmal, was uns sogar stört, was uns so ein Anstoß ist. Lass uns weitersehen, lass uns mehr sehen und lass uns demütig sein, dass wir uns nicht über die anderen erheben und über ihre Fehler, über ihr Versagen, sondern dass wir wissen, dass wir genau solche sind und dass wir dankbar sein müssen. Und ich will dir dankbar sein, Herr, dass du solche Menschen berufst, sonst wäre ich nicht hier, sonst wäre ich nicht hier. Danke dir dafür, danke dir. Preis und Ehre deinem Namen allein. Amen. Amen.